Dann begrüße ich dich hier erstmal im Studio, Winnie.
Hallo Jan.
Ihr habt von der IC3W in eurem Heft den etwas unerfreulichen Zeitgeist getroffen, aber gut getroffen, unter dem Titel Vorwärts Marsch, die neue Militarisierung. Wie seid ihr drauf gekommen?
Ach, die Militarisierung schreitet statistisch gesehen einfach voran. Also in den letzten Jahren haben wir zum Teil zweistellig prozentige Steigerungen in der Rüstungsetat in Ländern weltweit. Die Präsenz von Kriegen ist eigentlich immer da. Irgendwo ist immer Krieg, aber sie hat nicht nur gefühlt zugenommen in letzter Zeit. Und in Deutschland haben wir die Debatte um die Wehrpflicht, um die Erfassung Jugendlicher fürs Militär gehabt. Also wo man hinschaut, ist die Militarisierung und in der Welt im Zuge der neuen Weltordnung, der multipolaren Weltordnung, ist es ja auch so, dass diese Neuordnung nicht nur an einem runden Tisch ausgehandelt wird, sondern dass da auch militärische Drohkulissen zunehmend eine Rolle spielen.
Nun seid ihr ja als Informationszentrum Dritte Welt, dafür steht ja euer Titel, vor allen Dingen an einer globalen und auch auf den globalen Süden gerichteten Perspektive interessiert, was ja interessant ist. Und ihr führt jetzt auch keine deutsche Militarisierungsdebatte. Das dürfen und tun auch andere. Militarisierung, da ist natürlich die Sache, ihr seid ja auch nicht der Meinung, wenn ich dein Editorial lese, auch, dass es gut ist, aber dass man irgendwie das nicht ignorieren kann. Kannst du das vielleicht ein bisschen ausführen? Also zu sagen, wir sind friedlich und basta, das haut ja leider nicht immer hin.
Ja, das ist vielleicht eine alte Debatte um Idealisierung versus materieller Auffassung der Welt. Man kann den Frieden nicht herbei wünschen, sondern man muss schauen, was stattfindet. Und wir haben auf verschiedene konkrete Aspekte geschaut von Kriegen und haben angefangen mit den drei Großen. Im Zuge der neuen Weltordnung spielen die USA, Russland und China eine große Rolle. Alle drei Länder rüsten massiv auf. Also die gehen zum Teil in Richtung von zweistelligen Zuwachsraten,
ja.
Was den Rüstungsetat betrifft. Und alle drei sind militärisch zunehmend unterwegs. Man muss dann aber gleich mal anfangen, ins Detail zu gehen. Man kann die drei nicht in einen Sack stecken, wie das vielleicht pazifistische Leute tun würden, ne? Sondern es sind völlig unterschiedliche Kontexte. Und das ist ja gerade das Reizvolle, auf alle drei konkret drauf zu schauen, was ist da los, was passiert da. Beispiel mit Russland fangen wir an, weil das ein Fanal ist in diesem Jahrhundert, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der die Militarisierung des Denkens in der Berichterstattung überall vorangebracht hat. Das Militärische ist sozusagen selbstverständlich geworden und da ist eine Zäsur sicher der Einmarsch in der Krim Russlands und vor allem der massive Angriffskrieg gegen die Ukraine seit 2022. Seither ist das Militär eigentlich fast täglich in der Berichterstattung.
Ja, in dem Artikel von der Katja Voronina, sie geht ja auch ein bisschen so auf diese Militarisierung der russischen Gesellschaft ein.
Ja, genau. Wenn man dann den Krieg näher anschaut, hat er sozusagen drei Dimensionen. Die eine ist die große internationale, der internationalen Gemeinschaft. Die lassen wir jetzt mal weg. Und es hat die Seite, im Fall eines Krieges, die Seite Russland und die Seite Ukraine. Mit dem Blick nach Russland ist eine Militarisierung dort zu konstatieren. Der Kontext ist ganz einfach, dass das Regime Putins rechtes, nationalistisches, patriarchales Regime ist, in dem das Militär immer schon einen hohen Stellenwert hatte. Die Ziele Russlands sind zunehmend auch ausgerichtet auf eine Dominanz. Und die Frage ist, wie die Russische Föderation sozusagen zurück zur alten beschworenen Glanz und Gloria kommt. Wirtschaftlich ist die Russische Föderation abgehängt und das scheint keine Option zu sein, wie China über Jahrzehnte sich auf die Wirtschaft zu konzentrieren und die unter großen Opfern wieder aufzubauen, sondern Russland hat vermehrt militärisch agiert in Georgien, Südossetien, in Tschetschenien, dann ging es weiter mit der Krim und jetzt Ukraine. Das stellt sich nach innen so dar, dass sozusagen eine Ertüchtigung der eigenen Bevölkerung stattfindet. Und es beginnt schon im Vorschulzeitalter, in der Schule und an der Uni. Da gibt es jeweils starke Organisationen. Hier ist genannt von der Autorin Katja Voronina die Junarmia, das ist eine
Jugendarmee, ne?
Eine Jugendarmee übersetzt, die tritt auf mit sandfarbenen Uniformen, mit roten Baretts. Sie geht an die Schulen, sie hat ein militärisches Erscheinungsbild und die Kinder lernen da schon, im Appell anzutreten. Sie lernen, stramm zu stehen, sie lernen, Maschinengewehre zusammenzubasteln und sie beginnen mit Schießwettbewerben. Und das ist was sogar krasserweise im Vorschulalter schon beginnt, mit der sogenannten Bewegung der Ersten. Hier nennt die Autorin zum Beispiel eine Puppentheateraufführung, wo der Hase gezeigt wird, der sich freiwillig zur Armee meldet. Und zur Zeiten des Studiums geht es natürlich weiter. Das heißt, es findet eine Ertüchtigung statt. Und das bezeichnet auch einen Akzent des Putin-Regimes, das eben auf die autoritären Optionen gesetzt wird, anstatt auf Menschenrechte, Demokratie, Bildung.
Da ist er ziemlich ferne, ja.
Ja.
Aber lass uns gleich zum nächsten zu kommen, nämlich was sich darauf bezieht, die Ukraine, wo der Dmitri Tolkatsch geschrieben hat. Die Ukraine hat es eigentlich umgekehrt gemacht. Sie hat eigentlich das gemacht, was wir vielleicht eigentlich so irgendwo wünschen. Sie hat abgerüstet, hat Atomwaffen abgegeben, hat sich auf internationale Verträge verlassen, das Memorandum von Budapest, den Grenzvertrag mit Russland und nun ist sie jetzt zwangsweise in der Militarisierung gelandet.
Ja, also ich denke, man muss da aufpassen, dass man nicht in eine Schwarz-Weiß-Falle reintappt, von wegen des bösen Russland gegen die gute Ukraine, die ihre Menschenrechte verteidigt. Das ist alles natürlich, gibt es da viele Grautöne. Aber in dem Artikel wird schon dargestellt, dass es grundlegende Unterschiede auch gibt in Kriegen, zum Beispiel ob man angegriffen wird oder ob man sich verteidigt, dass das durchaus ein relevanter Unterschied ist. Und im Artikel von Dmitri Tolkatsch wird dargestellt, dass in der Ukraine eine Militarisierung stattfindet, die von außen von Russland induziert ist. Also Militarisierung in der Ukraine bedeutet zum Beispiel, jeden Tag einem Angriffskrieg ausgesetzt zu sein, also jeden Tag zu erleben, dass auch Mietshäuser, Infrastruktur zerbombt werden, und zwar wirklich täglich und ohne Grund. Also es ist eine Militarisierung, die erlitten wird, die von außen erlitten wird. Und es ist andererseits eine Militarisierung, die der Gegenwehr dient. Also hier wird die Mobilisierung zugunsten der ukrainischen Streitkräfte dargestellt. Und die wird so dargestellt, dass man sich die aus Deutschland ausgehend eigentlich schwer vorstellen kann. Nämlich, das Militär ist da nicht diese Institution, die ich normalerweise vor Augen habe. Also es ist die Institution des Obrigkeitsstaats, eine Institution, in der man stramm stehen muss, in der man zugerichtet wird auf Gehorsam und Funktionieren, sondern es ist die Institution, die die Zivilbevölkerung geschützt hat vor den täglich stattfindenden Angriffen und ein Schutz ist davor, dem autoritären Regime Russland anheimzufallen. Das wollen die Leute nicht, und zwar aus Gründen. Deshalb schreibt Tolkatsch, dass eine Sympathie gibt für das Militär, die für uns irgendwie seltsam ist und dass die sich dargestellt hat, indem zum Beispiel sich sehr viele Freiwillige gemeldet haben. Die Zahl des russischen Militärs hat sich weitaus mehr als verdoppelt.
Ukrainischen.
Genau. Und es wird dargestellt, dass das Militär eine starke Unterstützung aus der Bevölkerung erfährt, dass vieles über Sammlungen funktioniert, dass die Ausrüstung von Soldaten zum Teil, die das von zu Hause mitbringen.
Lass uns vielleicht China und China und Indien relativ kurz machen, weil ich möchte noch gerne bei Pakistan und Afghanistan landen.
Also China kann man, wenn man es kurz fasst, sagen, China wird innerhalb dieser großen drei, also USA, Russland und China, als die Macht dargestellt, die tatsächlich einen Plan hat, die erkennbar strategisch und effektiv an ihren geostrategischen, geopolitischen Vorstellungen arbeitet. Und dafür spielt eine große Rolle die Wirtschaft. China will wirtschaftlich eine Weltmacht werden und ist es schon. Und die militärische Karte läuft da eher so nebenher und hat aber ihren Sinn und Zweck. Und beschworen, das Narrativ Chinas ist, man will eine auf internationalem Recht basierende neue Weltordnung, man will eine friedliche neue Weltordnung. Das wird immer proklamiert. Das Ganze wird natürlich konterkariert durch die Realität, in der das dann schon so ist, dass erstens eine massive Aufrüstung stattfindet und zweitens militärische Drohkulissen eingesetzt werden gegenüber Taiwan und gegenüber Japan beim Streit um Inseln. Aber das ist China. Es lohnt sich, China im Auge zu behalten. Sie sind militärisch unterwegs, sie drohen militärisch, aber sie haben einen Plan, in dem sozusagen die Ökonomie im Vordergrund steht, während unser Autor Lars Kornheiser nebenbei kurz erwähnt, dass der erratische Trump und der irre Putin solche ausgearbeiteten geopolitischen Pläne offenbar nicht haben.
Putin hat sicher auch seine Pläne, sind aber wohl weniger fein. An diesem Artikel hatte ich eine kleine Kritik. Er schreibt, dass aber China noch nie ein anderes Land angegriffen hätte. Das stimmt eigentlich nur, wenn man auf die letzten Jahrzehnte schaut. Also Vietnam wurde von China überfallen, Tibet wurde besetzt. Es gab verschiedene andere Grenzkriege mit Indien und mit der Sowjetunion, Einsatz im Koreakrieg. Also diese militärische Tradition, die hat auch ihre Gewaltseite, also seit dem Beginn dieser Volksrepublik. Das kommt mir ein bisschen zu kurz in dem Artikel, der ansonsten aber sehr lesenswert ist. Dann wäre Indien ein anderer Fall, einmal durch Gandhi als Musterland des Pazifismus angesehen.
Ja gut, Indien hat inzwischen auch eine Milliardenbevölkerung, also das muss man schon auch sagen, es ist eine rein numerisch eine Mittelmacht, die auf dem Weg zur Großmacht ist. Und ich würde sagen, ein Turn in Indien ist die Wahl der BJP und Narendra Modis in die Regierung. Das heißt, seit die Hindu-Nationalisten in der Regierung sind, haben diese paramilitärischen hindu-nationalistischen Verbände an Bedeutung gewonnen. Das heißt, es findet ganz einfach eine Militarisierung von innen statt, die einhergeht mit zum Beispiel antimuslimischer Hetze. Militärisch rüstet das Land auf. Da findet ein anderer Turn statt. Indien unter Modi hat darauf gesetzt, was aber eigentlich alle Länder machen, Türkei und so weiter auch. Indien will weg davon, sozusagen sein Militär aus Ausrüstung aus anderen Ländern zu bestücken. Und Indien hat erfolgreich eine eigene Rüstungsindustrie aufgebaut. Inzwischen ist Indien auch ein Rüstungsexportland geworden. Interessant dabei ist auch der besondere Akzent auf die moderne Bewaffnung, also auf Hightech und auf Drohnen. Indien exportiert Drohnen, die unterwegs sind in Libyen und Sudan und anderen Ländern, auch an die Ukraine, werden indische Drohnen verkauft. Das heißt, das ist ganz schön in Bewegung. Und Indien ist ein Land, das immer wieder Grenzkriege hat und das sozusagen mit seinem Lieblingsfeind Pakistan immer mal wieder in Grenzkriege
verwickelt ist.
Verwickelt ist.
Kommen wir zu Pakistan und Afghanistan von dem Thomas Gugler. Und ich muss sagen, das war so ein bisschen mein heimlicher Favorit in diesem Heft, weil er auch sehr in die Tiefe geht, auch in die Gesellschaft, was bedeutet Militarisierung und so weiter. Und weil die beiden Länder auch extreme Beispiele sind und extreme Beispiele zeigen ja auch immer etwas.
Ja, ich finde auch, der Artikel zeigt wunderbar, in Anführungsstrichen, dass es die Militarisierung nicht gibt, sondern dass es oft sehr spezifisch sich darstellt. Pakistan zum Beispiel ist ein Land, das eigentlich, dessen nationale Erzählung ist, wir haben einen Erbfeind, der heißt Indien. Und gegen den wurde auch aufgerüstet und gegen den hat sich Pakistan so entwickelt, dass Pakistan inzwischen das klassische Beispiel überhaupt ist für einen Militärstaat. In Pakistan haben immer wieder Militärputsche stattgefunden, wenn dem Militär die Regierungslinie gerade mal nicht gepasst hat. Und Pakistan ist permanent in Scharmützel mit Indien, vor allem um Kaschmir, verwickelt. Das Militär hat die Wirtschaft in der Hand. Es ist so ein klassischer Militärstaat, der von oben nach unten funktioniert und in dem die Eliten vom Militär gestützt sind und wo die Eliten des Militärs selbst sind. Da ist Indien eben eine andere Geschichte. Ne? Aber Thomas Gugler grenzt hier das pakistanische Modell ab vom afghanischen Modell. Und diese vergleichenden Betrachtungen finde ich schon auch immer, gefallen mir immer gut, weil da über die Unterschiede die Charaktere der Regime herausgearbeitet werden. Thema Afghanistan hat eigentlich kaum mehr ein klassisches Militär, sondern es hat die Taliban. Die Taliban ist überall, die Taliban managt die Diktatur nach innen und die Verteidigung in Anführungsstrichen nach außen. Die Taliban und auch die Reste des afghanischen Militärs sind jetzt tatsächlich verstrickt in kriegerische Auseinandersetzungen mit Pakistan im letzten Jahr und in diesem Jahr. Das stellt sich so dar, dass die Taliban sozusagen wie eine Miliz agiert. Sie ballern an der Grenze rum und sie unterstützen sozusagen die pakistanische Taliban, die in Pakistan Anschläge und alles durchführt, während das pakistanische Militär wie ein Militär agiert, nämlich die kommen mit ihren Fliegern und werfen Bomben auf Kabul und so ab. Das sieht Afghanistan auch ziemlich alt aus.
Der Artikel bringt auch ein bisschen zum Ausdruck, was es irgend so bedeutet, dass dieser Staat so aufs Militär funktioniert und das ist jetzt da schon extrem. Ich kann gerade da zitieren, der Staat verfügt über Atombomben, aber nicht über funktionierende Müllentsorgung. Er kann Satelliten starten, aber keine Steuern erheben. Ja, das Militär total funktional und alles andere dafür dann nicht mehr, wo dann die zivile Politik einfach nicht mehr funktioniert.
Ja, das ist der dysfunktionale alte Militärstaat. Und Afghanistan ist sozusagen das komplette Gegenmodell. Das ist diese Militarisierung von unten über Milizen in zerfallenden Staaten. Da ist sozusagen Staatlichkeit steht da ziemlich auf dem Prüfstand. Und es sind eher Rackets, die da die Macht ergreifen. In dem Fall die islamistische Taliban, die sozusagen ihre eigene Staatlichkeit schafft und die als Milizen agieren. Die sind ein komplett anderes Modell. Die sind hier nur durch eine Grenze getrennt. Die hängen ganz eng aufeinander. Und jetzt ist ein Krieg zwischen ihnen ausgebrochen, obwohl ausgerechnet Pakistan die Taliban ja lange ganz schön protektiert hat.
Und sehr auch ideologisch nahe sind. Beide sind durch eine extreme Funktionalisierung des Islam ausgezeichnet.
Ja, also ein bisschen brechen auch islamistische innere Widersprüche auf und natürlich sind die Modelle sehr verschieden und naja, zwei Staaten nebeneinander, das läuft immer drauf raus, dass man sich einigt, in Frieden zu leben oder dass es halt knallt.
Und ja, das wird ja immer weniger versucht, also was man auch im Nahostkonflikt sieht.